2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger kotzt. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Millanton Nummer 91. Wir haben Samstag, den 3. Dezember 2022 und wir haben ein bisschen ein anderes Setting als sonst hier in den Sendungen. Ich bin nämlich alleine, zumindest was den Millanton anbelangt. Ich habe mir aber 3 Gäste eingeladen. Wir werden gleich feststellen, dass sich darunter keine Frau befindet, was natürlich gerade in Zeiten einer Quote im Verein absolut zu kritisieren ist. Dafür gibt es allerdings heute tatsächlich auch einen ganz guten Grund und den werden wir jetzt gleich dann auch darstellen. Ich habe, wie gesagt, 3 Gäste da. Wir sitzen immer noch in der Music School von Levi's in der Südkurve und ich fange mal zu meiner Linken an. Herzlich willkommen, Roger.
Hallo.
Du bist noch Mitglied im Aufsichtsrat des FC St. Pauli. Deswegen bist du auch heute hier und damit, wir machen das mal ganz kurz jetzt, wir geben gleich mal einen weiter nach links. Hallo, Carsten.
Moin, Mike.
Und zu seiner linken Seite sitzt dann auch noch Kai.
Moin, Mike.
So, damit haben wir schon mal alle 3 Stimmen außer meiner auch schon mal gehört. Und wir werden uns heute hier damit beschäftigen, dass es am 17. Dezember in der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli im CCH den Aufsichtsrat neu zu wählen gilt. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was kann man da in Vorbereitung dazu hier tun. Und die Idee dazu, die kommt zumindest von einer Frau, und zwar von Sandra, unserer Aufsichtsratsvorsitzenden Sandra Schwedler, die aber aus gutem Grunde hier heute nicht dabei ist, weil die Idee war, wir holen uns doch mal diejenigen, die jetzt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und befragen die, was man denn so mitbringen muss, sollte, könnte, wenn man neu im Aufsichtsrat dabei sein will. Und logischerweise, Sandra scheidet nicht aus, auch keine andere Frau scheidet aus. Dementsprechend war die Auswahl dann auch schon fast gegeben. Einzige Person, die hier heute dann fehlt, ist Gerrit, der heute leider dann terminlich verhindert ist. So, und damit machen wir jetzt die Vorstellungsrunde noch mal ein bisschen ausführlicher. Roger, du bist seit 2007 im Aufsichtsrat. Die Frage, die ich jetzt an alle gleich stellen will, ist bei dir vielleicht am einfachsten zu beantworten. Warum hörst du denn auf?
Ja, genau, 2007. Das heißt, ich habe jetzt 4 Amtsperioden im Aufsichtsrat arbeiten dürfen. Unsere Satzung gibt vor, dass Mitglieder im Aufsichtsrat, aber eben auch im Präsidium maximal 3-mal wiedergewählt werden dürfen. Da ich eben 4-mal gewählt wurde, 4 Amtsperioden absolviert habe, darf ich satzungsgemäß nicht nochmal unmittelbar zur Aufsichtsratwahl antreten.
Jetzt natürlich gleich die entscheidende Frage, hättest du denn sonst weitergemacht?
Wenn es die satzungsgemäße Möglichkeit gegeben hätte, in Klammer, ich finde es aber gut, dass es die nicht gibt. Es hat schon seine Gründe mit einer Amtszeitbeschränkung, Klammer zu, wäre ich durchaus motiviert gewesen, noch weiter zu arbeiten, weil ich denke, der FC St. Pauli und ich sind noch nicht fertig miteinander.
Okay. Du bist ja nun wirklich schon seit Ewigkeiten dabei, nicht nur im Aufsichtsrat, du warst vorher im Fanclub-Sprecherrat, du warst im Museum sehr aktiv. Jetzt habe ich da gelesen, da trittst du auch nicht nochmal an, machst auch nicht weiter. Warum das?
Ja, genau. Also wir haben auch nächste Woche Mitgliederversammlung im Museumsverein und turnusmäßige Wahlen des Vorstands. Ja, der wesentliche Grund ist, ich bin Gründungsmitglied des Museumsvereins und Gründungsvorstand. Wir hatten im November unser 10-jähriges Gründungsjubiläum und ich bin damals auch mit dem Gedanken angetreten, zu sagen, an dem Tag, wo das Museum des FC St. Pauli oder für den FC St. Pauli die Tore zur Dauerausstellung öffnet, habe ich meinen Job gemacht und kann den Platz freigeben für neue Ideen und neue Innovationen. Das ist jetzt allerdings schon 2,5 Jahre her. Also ich habe meine eigene Ansage 2,5 Jahre nicht eingehalten. Denke jetzt aber 10 Jahre, das ist eine runde Sache. Was wir damals bei der Gründung erreichen wollten, haben wir erreicht. Und wie gesagt, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt frisches Blut in den Vorstand zu bekommen.
Sehr gut. Das, wie gesagt, dann auch nächste Woche. Carsten. Seit 2014 im Aufsichtsrat. Ich habe mir aufgeschrieben, dein Antrittsstatement, was damals auf der AFM-Homepage veröffentlicht wurde. quasi bevor du gewählt wurdest. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen in ein starkes Aufsichtsratsteam einbringen. Im Rahmen der satzungsgemäßen Kontrollaufgaben ist mir besonders wichtig, die in der Vergangenheit von Mitgliedern und aktiven Fans erarbeiteten, zum Teil erkämpften, Werte und Leitlinien auch weiterhin im wirtschaftlichen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Zitat Ende. Kannst du jetzt mit dann 8 Jahren rückblickend sagen, dass es dir so im Großen und Ganzen gelungen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also das sind natürlich relativ allgemeine Aussagen, die ich damals getroffen habe, wenn ich da von Erfahrungen gesprochen habe. Ich bin ja auch aus dem Fanclub-Sprecherrat damals gekommen oder war bis dahin im Fanclub-Sprecherrat, habe eben bestimmte Prozesse mitgemacht, war bei Jubiläumsorganisationen 100 Jahre FC St. Pauli dabei und ähnliche Dinge. Also diese Erfahrungen haben geholfen. Ich habe mich die ganze Zeit als auch darauf achtender Mensch eingeschätzt, was Werte angeht. Die sind ja nicht von mir erarbeitet worden, habe ich damals auch schon gesagt, aber es ist immer wieder ein Spagat zwischen dem, wir müssen Geld verdienen und wir wollen aber auch auf eine besondere Art Geld verdienen. Dazu habe ich, glaube ich, meinen Teil beigetragen. Das Wort Team kam da auch drin vor, in ein Aufsichtsratsteam. Das, glaube ich, ist auch ein Aspekt meiner Arbeit gewesen, dass ich immer schlecht sich selber darzustellen, aber aus meiner Sicht Teamplayer war, was ich auch versucht habe zu vermitteln, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung waren, was gut ist, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, und trotzdem braucht es auch da Leute, die das Team im Blick behalten, und von daher würde ich schon sagen, das passt irgendwie schon zu dem, was ich jetzt nach 8 Jahren so in der Rückschau sehe.
Und im Gegensatz zu Roger hättest du dann ja noch weitermachen können. Warum tust du das nicht?
Ja, genau. Ich hätte noch wieder antreten können. Ich habe mich schon früher entschieden, also es ist ein gutes Jahr her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe diese intern auch schon bekannt gegeben, die Entscheidung, nicht nochmal kandidieren zu wollen. Das sind ausschließlich persönliche Gründe, die aber auch nicht geheim sind oder auch nicht irgendwie in Dramen oder sowas sich äußern oder in schwierigen Situationen, sondern fängt mit meinem Lebensalter an. Ich werde definitiv in 3 Jahren allerspätestens in Rente gehen. Da halte ich zum Beispiel nicht viel davon, für eine 4-jährige Amtszeit zu kandidieren, wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich mein Leben gestalten möchte, wenn ein neuer Abschnitt anfängt. Es geht weiter damit, dass ich inzwischen 2 kleine Enkelkinder habe, wo ich auch Lust habe, mich zu engagieren, andere Hobbys wahrzunehmen. Generell glaube ich, eine Verjüngung schadet dem Aufsichtsrat nicht. Eine diversere Aufstellung, das ist schon erwähnt, 1 Frau bisher, 6 Männer. Das sind alles Gründe, die so Puzzleteile dazu beitragen, zu sagen, ich möchte nicht nochmal antreten. Und wie gesagt, das sind alles persönliche Gründe. Da ist kein Groll da, ist auch nicht mangelnde Motivation da oder erst recht nicht das Gefühl, ich sei fertig mit der Arbeit, die man beim FC St. Pauli zu leisten. Das ist ein ständiger Prozess, aber es können eben auch andere machen. Und ich glaube, dass das andere auch gut machen werden. Und die Summe dieser kleinen Teile hat mich eben schon vor über einem Jahr dazu gebracht, intern im Aufsichtsrat, später dann auch dem Präsidium schon mal mitzuteilen, ich werde nicht nochmal antreten. Das ist einfach persönliche Lebensplanung, kein Groll irgendwie über die Arbeit, die mich sehr interessiert, weiterhin auch interessiert, genau.
Das hast du schon gesagt, 2 Enkelkinder, da möchtest du dich mehr engagieren, da klingt ja schon mal durch, es ist ein gewisser zeitlicher Aufwand, da werden wir nachher noch sicherlich auch genauer drauf zu sprechen kommen. Vielen Dank. Kai, du bist seit 2014 im Aufsichtsrat, auch du hättest also noch weitermachen können. Und was vielleicht auch nicht mehr jeder auf dem Zettel hat, du bist ja auch schon sehr viel länger in einem Gremium des Vereins gewesen, weil du warst seit 2007 Kassenprüfer. Da durftest du dann nicht weitermachen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß.
Ja, also ist so fast richtig.
Okay.
Ich war gewählt worden 2007 und dann wieder gewählt worden 2011. bis 2015 und hatte dann letztlich bei der Wahl zum Aufsichtsrat das Amt des Kassenprüfers niedergelegt. Das heißt also, ich hätte noch 1 Jahr Kassenprüfer machen können, aber ich kann natürlich nicht Kassenprüfer und Aufsichtsrat machen. Also von daher hätte ich tatsächlich nach dieser Wiederwahl 2011 dann bei der gedachten nächsten Wahl 2015 nicht wiedergewählt werden können. Das ist insoweit richtig.
Ah, okay, aber gibt es bei der Kassenprüfergeschichte nicht auch so eine, man darf nicht öfter als so und so oft wiedergewählt werden?
Ja, genau. Also du darfst einmal wiedergewählt werden. Du also hast insgesamt maximal zwei Amtsperioden, also 2x4, also 8 Jahre. Und wie gesagt, ich hätte, das hat sich jetzt überlappt mit der Aufsichtsratwahl, und der Kassenprüferamtszeit, aber es waren tatsächlich dann 7 Jahre Kassenprüfer und 8 Jahre Aufsichtsrat. Also ähnlich wie bei Roger, wo es auch im ersten, aus einem anderen Grund, aber wo es bei der ersten Amtszeit 3 Jahre waren, so war es dann bei mir bei der zweiten Amtszeit des Kassenprüfers 3 Jahre.
Und dann stellt sich natürlich trotzdem auch bei dir die Frage, warum machst du dann im Aufsichtsrat jetzt nicht weiter?
Ja, ich hätte natürlich weitermachen können. Es ist bei mir ähnlich wie bei Carsten. Es sind private Gründe. Also ich bin beruflich sehr, sehr eingespannt. Das wissen die Kollegen auch. Und meine Frau ist schwer krank und das ist auch nicht besser geworden. Und aus diesem Grund mache ich nicht weiter. Das hat also nichts mit dem Verein und der Arbeit zu tun, die ich sehr gerne gemacht habe. Sondern es ist ausschließlich familiär und beruflich.
Dafür dann natürlich alles Gute. Ja, vielen Dank euch schon mal dafür. Dann mal so ein bisschen inhaltlich. Wie gesagt, Ziel soll ja sein, dass wir so ein bisschen skizzieren, was wäre ein idealer, perfekter, utopisch aufgestellter Aufsichtsrat, der dann auch im Idealfall schon alles abdeckt, was man so mitbringt. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr einmal erzählt, was eure Aufgabenfelder waren. Ihr habt ja doch so ein paar Tätigkeiten im Aufsichtsrat jeweils verteilt, auch wenn natürlich grundsätzlich alle für alles wahrscheinlich irgendwie dann so einen groben Einblick haben. Aber ihr habt ja doch Schwerpunkte gehabt. Vielleicht drehen wir die Runde jetzt mal um, dann fängt Kai mal an. Wofür hast du dich hauptsächlich im Aufsichtsrat beschäftigt?
Ich habe mich hauptsächlich mit dem Thema Finanzen und Wirtschaft beschäftigt, auch aufgrund wahrscheinlich meiner beruflichen Sozialisierung. Und das kann auf jeden Fall helfen. Also wenn wir jetzt dabei sind, wir überlegen mal, wie der ideale Aufsichtsrat aussehen kann. Also es kann durchaus helfen, schon mal eine Bilanz gesehen zu haben. Nichtsdestotrotz gehört dazu natürlich auch deutlich mehr. Ja, aber mein Bereich war jetzt Finanzen, wobei du völlig recht hast. Alle gucken natürlich auf alles, aber wir haben ja einzelne AGs letztlich im Gremium. Und es ist auch nicht sinnvoll, wenn 7 Leute auf alle Themen gucken, sondern wir haben dann Gremien mit 2 bis 3 Personen, die dann Entscheidungsvorlagen vorbereiten, die werden dann besprochen und dann entweder zugestimmt oder verworfen. Aber das ist auch ein Teil der Aufteilung, die wir haben, ein Teil der Arbeit, dass wir uns also quasi in einzelne AGs aufgeteilt haben.
Wer war bei Finanzen noch dabei? Also vielleicht müssen wir einmal grundsätzlich vorweg sagen, es gibt ja 3 Personen, die erneut kandidieren. Das ist einmal Sandra, das ist Philipp Niebuhr und Sönke Goldbeck.
Ja, bei Finanzen war dabei Sönke Goldbeck und Philipp Niebuhr.
Okay, die treten dann weiter beide an. Und bei Sandra, das bitte ich zu entschuldigen, weil ich mit ihr im selben Fanclub bin, sage ich da den Nachnamen tatsächlich selber eher selten, aber es ist natürlich Sandra Schwedler. Carsten, was hast du bisher gemacht?
Also eine Hauptaufgabe war eine AG Sport mit Roger. Das ist im Wesentlichen Austausch mit den sportlich Verantwortlichen in geregelten Bahnen. Wir haben da zusammengesessen und strategische Überlegungen angestellt, sind auch dazu gekommen, bestimmte Dinge zu verschriftlichen, wie die Zielvorsetzungen sind, ein Sportkonzept zu haben, wo man bestimmte Dinge auch mal festschreibt, wo man bestimmte Dinge messen kann, überprüfen kann. Also sportlich verantwortlich ist ja klar, wer das ist. Das ist der eine Teil gewesen. Wir haben versucht, auch über Besuche in Trainingslagern, Arbeitsbesuche wohlgemerkt, engen Kontakt zu halten, was den Blick öffnet über den reinen Sportbereich hinaus, heißt also auch die anderen handelnden Personen kennenzulernen, Zusammenhänge beispielsweise in medizinischen Teams, in Mannschaftsbetreuung, Team ums Team und sowas kennenzulernen, weil auch dort natürlich Entscheidungen getroffen werden, in dem Bereich stocken wir auf, in dem Bereich müssen wir abbauen, wir brauchen da mehr Qualität, da ist es auch sinnvoll, die Arbeit zu kennen und auch mal ein bisschen genauer dahin zu gucken. Das ist der eine Bereich gewesen, Roger wird sicherlich auch gleich noch ein bisschen mehr zu AG Sport sagen. Wir haben vorhin schon thematisiert, das Thema Werte war mir wichtig. Da haben wir in verschiedenen Zusammensetzungen auch dran gearbeitet. Intern haben wir es mal Kompass genannt. In so einer Arbeitsgruppe habe ich beispielsweise mitgearbeitet, wo es anfing, dass wir versucht haben, ein bisschen im Nachhinein vielleicht nicht ganz so schlau, von oben mal zu gucken, was nehmen wir uns als Werte vor oder welchen Werten verpflichtet sich der FC St. Pauli, dass es dann weiterging in einem Prozess, wo die Mitarbeitenden mit einbezogen wurden und findet sich jetzt auch in Form, Strategiekonzepten und so wieder. Das sind also so Arbeiten gewesen, wo wir auch mal auf den Prüfstein gestellt haben oder Prüfstand. Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir sind fair? Das kann man einfach mal so sagen, aber da mal näher hinzugucken, wie ist es nach außen, wie ist es nach innen, wie ist es in Bezug auf Mitarbeitende und so weiter. Also in diesen Prozessen habe ich auch immer gerne mitgearbeitet und versucht, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen. Das sind so zwei Schwerpunkte gewesen für mich.
Sport war mit Roger und der Werte.
Also Sport war jetzt zuletzt auch noch Gerrit mit in der AG Sport. Und Werte, das ist, wie gesagt, nicht eine dauerhafte AG des Aufsichtsrates gewesen, aber unter anderem mein Thema gewesen, was dann immer noch weitergegangen ist. Da waren Sönke, Roger und ich zu dem Zeitpunkt mit drin für den Aufsichtsrat.
Sehr gut. Roger, dann hast du auch Sport und Werte gemacht, noch was Zusätzliches?
Ja, also muss da ein bisschen unterscheiden, was Kai und Carsten angesprochen haben. Wir haben fest installierte inhaltliche Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel die Finanz-AG, von der Kai gesprochen hat, die Sport-AG, von der Carsten gesprochen hat. Das sind regelhafte AGs, die sich regelhaft mit den jeweiligen Partnerinnen aus Präsidium oder den Bereichen Sport, Sportchef bei Bedarf, Trainer, NLZ-Leitung und so weiter treffen. Die AG Werte war eine von mehreren AGs der letzten Jahre oder Jahrzehnte, die themenbezogen sich zusammengesetzt hat, die für einen gewissen Zeitraum als Arbeitsgruppe mit anderen Beteiligten aus dem Verein getagt hat, den Kompass zum Beispiel entwickelt hat, Inhalte entwickelt hat. Und wenn das dann weiter ausgearbeitet war oder weitergegeben wurde, zum Beispiel in die Mitarbeiterschaft oder in die Mitgliedschaft, dann haben diese AGs geendet. So, das waren eher so periphere AGs. Neben der Sport-AG, dazu hat ja Carsten schon einiges gesagt, war ich noch in der AG Infrastruktur zusammen mit Gerrit und in der AG CSR Soziales und Personal zusammen mit Sönke Goldbeck. Bei der Sport-AG kann ich noch ergänzend zu dem, was Carsten gesagt hat, sagen, wir haben jeweils dann auch für den Aufsichtsrat die jeweiligen AG-Sprecherinnen, die dann quasi zum einen die Rückmeldung ans Gesamtteam geben, aber eben zum Beispiel dann auch direkte Ansprechpersonen sind für unsere Partnerinnen außerhalb des Aufsichtsrats in der AG oder für Terminplanung verantwortlich sind oder wie in meinem Fall ich dann für den Aufsichtsrat auch zuständig war, Verträge im Sportbereich zu unterschreiben. Genau, bei der AG Infrastruktur hat sich ja auch, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, so rückschauend gerade in den letzten 20 Jahren einiges ergeben. Das ist, AG Infrastruktur ist so ein ganz gutes Beispiel. Diese AG gibt es ständig, aber sie tagt nicht ständig, weil es immer wieder von bestimmten Prozessen, Ereignissen oder Planungen abhängig ist. Also wir hatten bis zur Mitte der 2010er, war natürlich ein Hauptthema die Rekonstruktion des Millerntor-Stadions. Danach gab es dann das Thema Kolau 2, also die Erweiterung des Trainingsgeländes in der Kolaustraße für den Profibereich plus U21 und U17, U19. Dann, was jetzt ja immer noch top aktuell ist, die weitere Erweiterung des Geländes an der Kolaustraße zur Verlagerung des NLZs. Das sind dann so Themen, die immer mal wieder mehr und mal weniger Zeit in Anspruch nehmen. Im Bereich CSR, Soziales und Personal gab es dann eben auch eher die inhaltlichen Themen. Also Carsten sagte schon, Thema Werte. Wie werden diese Werte, für die wir stehen, wie werden die Leitlinien, die wir zusammen mit Mitgliedschaft und aktiver Fanszene erarbeitet haben über Jahre. Wie werden die mit Leben gefüllt? Wie brechen wir das runter im Umgang miteinander? Wie brechen wir das runter in der Frage, welcher Arbeitgeber wollen wir sein und Ähnliches? Soziales und CSR beinhaltet unter anderem eben auch das Thema Stadtteilverein. Wir mit einem großen Stadion und als großer Arbeitgeber sind wir nicht nur ein Highlight für den Stadtteil, sondern vor allem alle 14 Tage bei den Heimspielen sind wir auch eine Belastung für den Stadtteil. Aber wie identifizieren wir uns als Stadtteilverein und was können wir dem Stadtteil zurückgeben? Wie können wir mit dem Stadtteil kooperieren, um auch da unsere Werte und Ansprüche lebendig zu machen. Bei der Sport AG war noch ein Anteil, der mir persönlich halt relativ wichtig war. Ich bin unter anderem Mitglied der AFM, aber von Anfang an auch aktives Mitglied deren Fußballabteilung. Deswegen war in der Sport AG für mich auch der komplette Bereich Amateursport und Breitensport ein ganz wichtiges Thema. Da auch wieder in Verbindung mit Infrastruktur, unser leidiges Thema, Plätze und Hallen, aber eben auch die Entwicklung des Amateursports beim FC St. Pauli, da auch zu versuchen, das Thema immer wieder aufrechtzuerhalten, weil der Blick von außen, aber manchmal eben auch der Blick von innen sehr konzentriert ist auf den Profibereich. Und ich muss leider so sagen, gerne mal vergessen wird, dass wir 22 sporttreibende Abteilungen haben, die ungefähr die Hälfte unserer Gesamtmitgliedschaft ausmachen.
Carsten.
Ja, ich würde das einfach nochmal ergänzen wollen oder nochmal abschließen, was wir noch an AGs hatten, weil Roger hat eine tolle Überleitung dazu schon geliefert, gibt eben auch noch den Bereich Mitglieder und Fans. Und man sieht aber schon an diesen Beispielen, wie sich das vermischt. Also nochmal ein Beispiel, wenn Betriebsratsthemen aufkamen. Ich bin selber auch Betriebsrat gewesen lange Zeit. Habe ich zum Beispiel auch mal da mit Roger zusammen Termine mit dem Betriebsrat wahrgenommen oder so. Während Roger, der eigentlich nicht in der AG war, eben sich auch um sporttreibende Abteilungen gekümmert hat, mit Sandra an Delegiertenversammlungen der sporttreibenden Abteilungen mitwirkt. Und in dieser Gruppe war ich eben auch mit Sandra zum Beispiel. Da ging es um verschiedenste Themen von Wahlordnung, die letztendlich da insgesamt vom Aufsichtsrat ja entschieden werden müssen, bis zu einzelnen Abteilungsthemen. Wenn es Probleme zwischen Abteilungen gab, sind wir manchmal da mit aktiv geworden. Und natürlich auch immer die Verbindung zu Fans. Und da viele von uns im letzten Aufsichtsrat aus der Fanszene sozusagen gekommen sind, haben wir eben auch immer einen Blick darauf gehabt, wie wird umgegangen mit Fans von uns heim und auswärts, welche Erklärungen werden zu welchen Anlässen rausgegeben, zu gucken, dass wir da auch mit unseren Senf, sage ich mal, dazugeben können im Sinne von ausgewogen und genau hingucken. Also es ist immer eine Mischung gewesen. Trotz dieser statischen AGs hat man einfach auch mal mit persönlicher Expertise in anderen Bereichen eine Meinung geäußert. Und das ist, wie Kai es schon angesprochen hat, eben auch so eine Teamgeschichte, dass alle schon nochmal auf alles gucken und nicht in so einem einfach Silostrang da irgendwie gearbeitet wird und die anderen kriegen gar nicht mit, was passiert.
Genau, jetzt haben wir schon gesagt, Gerrit fehlt heute. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Auch bei ihm sind es eher zeitliche Gründe, dass er nicht weitermacht. Außerdem, wie gesagt, Sandra, Philipp und Sönke. Gibt es noch weitere AGs, wo jetzt von euch dreien keiner drin war, außer den jetzt schon genannten, wo die vier dann hauptsächlich beteiligt waren? Also feste AGs? Kopfschütteln, okay. Dann haben wir zumindest alle schon mal erwähnt. Sehr gut. Dann, weil es mehrfach jetzt erwähnt wurde, zeitliche Gründe. Vielleicht sagt ihr mal so ganz grob geschätzt, was für ein zeitlicher Aufwand. Ich weiß, das kann man nicht pauschal beantworten und das wird sicherlich auch mal solche und solche Zeiten geben. Aber so auf ein Jahr gesehen, wie viele Stunden hat man pro Woche, pro Monat im Durchschnitt? Also ganz, ganz über den Daumen, die man sich dann für den Aufsichtsrat beschäftigt. Wer am schnellsten im Kopf rechnen ist, darf gerne anfangen. Kai.
Ja. ja, Zahlen halt, ja. Also es ist natürlich unfassbar schwer, da jetzt eine Zahl zu nennen, weil es ist ja auch so, dass du im Zweifel zwischenzeitlich irgendwas machst, dass du während der Arbeit Also ich kann das jetzt sagen, weil ich bin insoweit selbstständig, deswegen darf ich das jetzt sagen. Also ich haue jetzt meinen Arbeitgeber nicht in die Pfanne, dass man während der Arbeit dann natürlich auch noch die eine oder andere Mail beantwortet. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Sandra ist das auch mal gefragt worden. Und Sandra hat in einem, ich meine, in einem Abendblatt-Interview gesagt, kann sie nicht sagen. Sie könnte sagen, im Sommer, wo man niemanden antrifft und wo man überhaupt nicht weiterkommt, kommt sie in der Woche möglicherweise mit 10 Stunden aus, ja, wenn sie niemanden erreicht und nichts geht. Und wenn dann eben alle da sind, ist es deutlich mehr. Das jetzt habe ich immer noch keine Zahl gesagt, aber also jetzt würde man sagen, auf mich runtergebrochen, das ist ja vielleicht auch eine interessante Aussage. So, also ich war jetzt ja weder stellvertretender Vorsitzender, noch war ich Sprecher von einer Arbeitsgruppe. Also ich war in An- und Abführung einfaches Aufsichtsratmitglied und ich könnte schon auf 10 Stunden in der Woche kommen.
Und wie du schon angedeutet hast, sind es dann teilweise auch eben deutlich mehr.
Genau, also es kann auch deutlich mehr sein. Also wobei, wie gesagt, sicherlich hat die Vorsitzende den mit Abstand meisten Zeitaufwand. Also überhaupt keine Diskussion darüber. Aber es kann auch jetzt für jemanden, der sagt, also ich möchte da jetzt nur mitarbeiten und ich möchte weder Vorsitzender sein noch Sprecher einer Arbeitsgruppe, auch der kann oder diejenige kann auf einen Zeitaufwand von 10 Stunden in der Woche kommen und gegebenenfalls auch auf mehr, ja.
Carsten.
Ja, also ich würde auch sagen, diese 10 Stunden sind die absolute Untergrenze. Ich glaube, es gibt eine große Spannbreite zwischen den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern, zum Teil mit Funktionen zusammenhängen, zum Teil eben auch wie kann ich tagsüber Termine wahrnehmen, kann ich tagsüber keine Termine wahrnehmen. Ich würde es auch noch versuchen, ein bisschen anders aufzuzäumen, das wird auch nicht in der Zahl münden, und mal einmal kurz erzählen, was wir so an festen Terminen einfach haben. Also nur so, wie es im bisherigen Aufsichtsrat organisiert war. Wir haben uns eben einmal im Monat getroffen zu einer regulären Sitzung, mindestens 3 Stunden, die auch protokolliert wird und den offiziellen satzungsgemäßen Teil abdeckt. Darüber hinaus haben wir uns einmal im Monat ohne Tagesordnung getroffen. Intern heißt es bei uns, kann man hier aber ruhig sagen, Restaurant-Meeting. Trotzdem sind wir natürlich in Themen eingestiegen, haben uns stille Räume gesucht, wo man aber gemütlich und gut essen kann und dann auch voll ins Gespräch gekommen. Aber eben ohne Protokoll, haben uns da auch mal Gäste eingeladen, mit denen man dann gesprochen hat, inhaltlich. Aber wie gesagt, eine etwas lockerere Runde. Dann gibt es eben 3 bis 4 Mal im Jahr Klausurtagung, 2 Mal im Jahr Strategietagung, ganztägig, zum Teil 2 Tage, zum Teil außerhalb von Hamburg. Das sind alles ja auch Sachen, die auf so eine Durchschnittszahl irgendwie mit einzahlen am Ende. Und darüber hinaus gibt es unheimlich viel zu lesen. Okay, ich bin Bibliothekar, ich kann lesen, wir können alle lesen. Aber tatsächlich gerade auch am Anfang, Verträge wiederholen sich natürlich und trotzdem müssen wir bei bestimmten Dingen genau hingucken. Es kommen immer wieder andere Dinge auf. Also es ist schon auch viel, was da so rumgeschickt wird, wo man drauf gucken muss und will. Das ist ja auch Zeit, die man irgendwo hernehmen muss. Und deswegen, ich lande auch nicht bei einer konkreten Zahl, würde aber sagen, diese 10 Stunden pro Woche sind ein absolutes Minimum. Und wie gesagt, es kommen Wochenendtermine dazu. Wenn man voll berufstätig ist, konzentriert sich das auf Abende. Es sind mehrere Abende in der Woche, die man, also manchmal sind es mehrere Abende in der Woche, wo man in Vereinsdingen unterwegs ist oder auch in Aufsichtsratsdingen. Genau. Das ist so eine grobe Einschätzung von mir. Ich weiß nicht, ob ihr was ergänzen wollt, was die regelmäßigen Dinge angeht, aber ein grober Rahmen ist vielleicht mal gezeichnet, wie es bisher war. Das muss ja nicht immer so bleiben, aber...
Ja, es ist ja schon deutlich geworden, dass es teilweise auch individuelle Unterschiede gibt, was den zeitlichen Aufwand anbetrifft. Also um mal eine Zahl zu nennen, ich würde davon ausgehen, dass ich 25 bis 30 Stunden die Woche für den Verein tätig bin, wobei es da auch immer schwierig ist, eine klare Abgrenzung zu machen, was sind jetzt originäre Aufsichtsratstätigkeiten, was sind andere Vereinstätigkeiten, die jetzt nicht explizit Aufgaben des Aufsichtsrats wären, weil du aber als Vereinsmitglied in unterschiedlichsten Bereichen dich für den Verein engagieren möchtest. Da gibt's also zumindest bei mir aus meiner Erfahrung raus oft keine so klare Trennung. Und dann lasse ich halt so die Zeiten aktiver Sport, die lasse ich erstmal weg, weil dann wird es, glaube ich, etwas abschreckend werden, was den Zeitaufwand anbetrifft. Und es ist ziemlich schwankend. Nicht eine Woche ist wie die nächste. Es gibt Termine, die über einen längeren Zeitraum sich ziehen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was die Bereitschaft zum individuellen Engagement anbetrifft. Mensch kann seine Arbeit unterschiedlich definieren und dadurch entstehen auch unterschiedliche Herausforderungen zeitlicher Art. Carsten hat vorhin erzählt, dass wir zum Beispiel regelmäßig mit ins Trainingslager gefahren sind, um näher dran zu sein. So ein Trainingslager bietet hervorragende Möglichkeiten, die Menschen in den Trikots oder die Menschen in den Funktionsteams, angefangen vom Sportchef über das Trainerteam bis hin zu den Zeugwarten, viel besser kennenzulernen, was auch wiederum eine Einschätzung erleichtert, wenn es um Verträge geht. Und das heißt halt unter Umständen auch, das heißt unter Umständen, also für mich hat das geheißen und für Carsten wahrscheinlich auch, ungefähr die Hälfte meines Jahresurlaubs habe ich in Trainingslagern verbracht. Na, und das sind natürlich Zeitspannen, die kannst du so nicht rechnen. Es hat mich niemand oder uns niemand gezwungen, das zu machen. Wir haben es gerne gemacht, es hat auch Spaß gemacht. Es hat aber auch ganz viel für den Aufgabenbereich gebracht, den wir im Aufsichtsrat versucht haben zu erfüllen. Deswegen kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, eine inhaltlich sinnvolle und engagierte Aufsichtsratstätigkeit erfordert eine immense Bereitschaft, Zeit zu investieren, gleichzeitig auch eine gewisse Flexibilität. Es findet viel im Abendbereich statt, es findet öfter was im Wochenende statt und auch da muss sich jeder und jede drauf einstellen können. Sowas kann auch mal kurzfristig sein. Meistens werden Termine länger geplant, aber wir sind ein Profifußballverein, da wissen wir alle, da überschlagen sich manchmal die Ereignisse. Da müssen wir neben dem zeitlichen Aufwand auch in der Lage sein und bereit sein, flexibel zu reagieren, andere private oder manchmal vielleicht sogar berufliche Dinge hinten anzustellen.
Jetzt will ich die Diskussion um das hauptamtliche Präsidium gar nicht wieder aufmachen. Das können wir gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber wenn ich das so höre, also den meisten sollte das hoffentlich klar gewesen sein, insbesondere auch denen, die sich beworben haben. Aber es ist ja doch ein zeitlicher Aufwand, der neben dem eigentlichen Job, wenn man denn voll berufstätig ist, schon mindestens herausfordernd ist. Gab es denn mal Diskussionen, auch den Aufsichtsrat beim FC St. Pauli in irgendeiner Form zu vergüten, zu verhauptamtlichen? Wäre das was, was ihr zukünftigen Aufsichtsräten beim FC St. Pauli mal mit auf den Weg geben? Klingt ein bisschen blöd, aber ist das eine Diskussion, die wir führen müssen?
Definitiv. Es gab immer wieder Überlegungen und Gespräche, auch eigentlich mit einer ähnlichen Argumentation wie beim hauptamtlichen Präsidium. Dass, wie du eben auch schon sagtest, alle von uns verdienen ihr Geld nicht beim FC St. Pauli. Wir haben in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen oder als Selbstständige eben auch noch Zeit zum Gelderwerb zu investieren. Und es gab diese Diskussion, wir waren auch schon so weit, dass wir das in den Satzungsänderungsantrag gegossen haben. Der aktuelle Aufsichtsrat hat sich dann mehrheitlich aber erstmal dagegen entschieden, sowas einzufordern bzw. Zu diskutieren. Die Frage der Vergütung geht aber weit über den Aufsichtsrat hinaus. Es würde auch andere Gremien betreffen. Ich nehme jetzt einfach mal nur die Abteilungsleitung, sowohl AFM als auch der sporttreibenden Abteilung, die auch einen sehr intensiven Job machen, die auch einen zeitlich intensiven Job machen und wenn überhaupt über eine Ehrenamtspauschale vergütet werden. Deswegen kann ich für mich persönlich sagen, das Thema Vergütung des Aufsichtsrats nehme ich auf jeden Fall mit. Natürlich mit dem Vorteil, da ich nicht mehr kandidieren darf, bin ich völlig unverdächtig, wenn ich in einer der nächsten Mitgliederversammlungen so einen Antrag einbringe. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich könnte mir mehr Zeit freischaufeln, wenn ich zum Beispiel meinen Hauptjob reduzieren könnte. Ne? Und die Arbeit des Aufsichtsrats ist ja nicht nur zeitintensiv, sie erfordert ein extrem hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Wir treffen Entscheidungen, die auch emotional mal belastend sein können. Und klar, wir haben einen herausragenden Ausgleich für unsere Tätigkeit. Wir alle lieben den FC St. Pauli und sind auch ein Stück weit stolz drauf, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Aber rein monetär betrachtet würde auch im Bereich Aufsichtsrat sicherlich noch einiges mehr möglich sein, wenn es diese Vergütung geben würde. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Ich würde das gerne noch ergänzen. Also teile alles von dem, was Roger gerade gesagt hat. Und der Punkt ist ja ein ganz entscheidender. Du musst es dir, so wie es aktuell läuft, leisten können, Aufsichtsratmitglied zu sein. Du musst es dir zeitlich leisten können und du musst es dir finanziell leisten können. Und das kann eben nicht jeder. Und damit ist es aktuell so, dass wir eigentlich das Kandidatenfeld unnötig kleiner machen, als es sein könnte. Weil wenn du letztlich eine Anstellung hast, wenn du 40 Stunden arbeitest, wenn du vielleicht flexibel arbeiten musst, dann kannst du ohne die Tatsache, dass du jetzt, wie Roger schon sagte, monetär für diese Tätigkeit vergütet wirst, kannst du diese Tätigkeit nicht leisten. Und von daher wäre es aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle Diskussion, das zu führen und zu sagen, also wir denken mal darüber nach, über die, vielleicht nochmal zur Klarstellung, weil Roger gerade sagte, Ehrenamtspauschale für vielleicht Abteilungsmitglieder oder für Abteilungsleitung, aber nicht für den Aufsichtsrat. Also über eine denkbare Ehrenamtspauschale hinaus möglicherweise über eine Vergütung des Aufsichtsrats nachzudenken, weil wir dann das Feld der Bewerber und Bewerberinnen deutlich vergrößern können und vielleicht auch mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Ideen, ja, mehr unterschiedliche Sichtweisen in die Aufsichtsratarbeit einfließen lassen können.
Auch von mir noch ein Satz, was Roger gesagt hat, finde ich von der Idee her gut, weil wir haben ja gemerkt, ich will die Diskussion überhaupt amtliches Präsidium nicht wieder aufmachen, aber da insbesondere hängt uns da ja nach, dass das kommunikativ nicht besonders gut gelaufen ist. Und von daher jetzt eine Initiative zu diesem Thema von außerhalb des Aufsichtsrates zu machen, aus der Mitgliedschaft heraus oder so, erscheint mir ein sinnvolles Vorgehen mit einem frisch gewählten Aufsichtsrat und dann das Thema anzugehen und zu sehen, wie können wir das gestalten, wie können wir Pro und Contra abwägen. Es muss nicht nur positiv sein, dass man den Kreis erweitern kann von Kandidierenden, aber es wird Gründe dafür und dagegen geben. Und von daher ist das, glaube ich, ein guter Ansatz, mit einem ganz transparenten Prozess aus der Mitgliedschaft heraus mal darüber nachzudenken. Da fällt mir die AGIM ein, die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, die so ein Thema sich mal auf die Fahnen schreiben könnte, um dann zu sehen, wie stellen wir uns für die nächsten Jahre auf, weil, und das ist die Klammer zum hauptamtlichen Präsidium, da muss auch der Aufsichtsrat sich nochmal wieder verändern und verbessern und intensivieren, weil natürlich auch eine höhere Qualität jetzt auf der Ebene stattfinden kann, wenn da hauptamtlich gearbeitet wird. Das ist jetzt nicht als Konkurrenz, Kritik oder Ähnliches zu sehen, sondern einfach nur, das Niveau soll insgesamt gehoben werden und da muss auch ein Aufsichtsrat mitziehen können und da müssen, wie jetzt schon mehrfach gesagt, finanzielle und zeitliche Rahmenbedingungen auch versucht werden, dem anzupassen.
Sehr gut. Schauen wir mal auf das, was man im Idealfall, ich sage jetzt mal, an Soft Skills mitbringen sollte, wenn man sich für dieses Gremium bewirbt. Ich habe mir mal so ein paar Schlagworte aufgeschrieben wie Verschwiegenheit, Teamfähigkeit, durchaus auch Konfliktfreude und eben wahlweise Spontanität oder zeitliche Flexibilität. Ich denke, das sind so allgemeine Begriffe, die wahrscheinlich alle schon mal Grundvoraussetzung sind. Wenn wir jetzt gucken, ihr drei plus Gerrit scheidet mal mindestens aus. Wie gesagt, die anderen drei kandidieren ja nochmal, müssen dann logischerweise erstmal neu gewählt werden. Da habe ich das richtig auf dem Zettel, dass Gerrit der einzige Jurist ist momentan. Ihr nickt. Das heißt, wie wichtig ist denn sowas, dass man jemand juristischen, mit welchem Schwergebiet auch immer, im Aufsichtsrat hat? Denn ihr könnt euch doch, und korrigiert mich, wenn es falsch ist, auch ihr könnt euch ja externe Berater dazu holen. Wie klappt das in der Regel? Sagt ihr immer bei juristischen Dingen erstmal, Gerrit, erzähl mal, wie es aussieht, oder ist da erstmal immer der Anruf bei irgendeinem Anwalt?
Ja, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Es ist alles möglich und es wird auch alles gemacht. Also ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner Aufsichtsratszeit sagen, ich habe in 15 Jahren Aufsichtsrat, also in 4 Aufsichtsratsperioden, immer einen Kollegen ohne Gendern, weil es waren immer Männer, einen Kollegen im Aufsichtsrat gehabt, der Jurist war. Ob das früher Tai Eich war, ob das jetzt Gerrit war. Und es hat sich für die alltägliche Arbeit im Aufsichtsrat immer als ja, erleichternd auf der einen, aber auch gewinnbringend auf der anderen Seite erwiesen, einen Juristen mit am Tisch zu haben, aber vor allen Dingen einen Juristen, der nicht explizit als Jurist da sitzt, sondern als jemand, der sich für den Verein engagieren will. Und dieses Engagement, das Kennen, Teil des Teams zu sein, auch die juristische Seite nochmal ganz anders vermittelt. Das wäre dann eben der Gegenpart zu externer juristischer Beratung, die wir natürlich auch in dem einen oder anderen Fall eingekauft haben und einkaufen mussten. Denn das juristische Feld ist sehr breit. Und die juristischen Fragen, die bei einem Verein wie dem FC St. Pauli auftreten, sind vielfältig. Gerrit zum Beispiel ist Strafrechtler. Natürlich hat er auch durch sein Jurastudium in anderen Rechtsbereichen eine Grundahnung und ein Grundwissen, aber er ist kein Fachanwalt für Medien- und Markenrecht zum Beispiel. Er ist kein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist kein Fachanwalt für Vertragsrecht. Also es sind ganz viele unterschiedliche Themenbereiche, wo die externe Beratung sicherlich immer noch wichtig sein wird und muss. Aber je komplexer dieses Gefüge FC St. Pauli als e.V. auf der einen Seite, aber auch in seinen diversen Gesellschaften und Gesellschaftsstrukturen und als Arbeitgeber wächst, umso so wichtiger wird auch dieser juristische Bereich.
Ich kann das nur unterstützen, dass eine juristische Kenntnis im Aufsichtsrat erstmal hilfreich ist für den sogenannten Erstkontakt oder wie man es nennen will. Man kriegt eine erste Einschätzung, man kriegt ein Bild davon, da könnte irgendwo eine Stolperfalle sein. Ein Mensch wie Gerrit, der hat einfach das Gespür dafür. Ich glaube auch nicht, dass alle Juristen das haben, aber es geht jetzt auch nicht persönlich darum, Leute zu loben. Aber es war einfach so, dass da irgendwelche Antennen angehen, die ich zum Beispiel nicht habe, zu sagen, lass uns da mal genauer hingucken, lass uns mal sehen. Ich meine, wenn in der Satzung steht, der Aufsichtsrat schließt Verträge mit hauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern ab, dann klingt das erstmal so, aber das ist eben auch was Gerrit da nicht leisten kann, wo wir dann Arbeitsrechtler oder ähnliches, oder nicht, in dem Fall nicht oder ähnliches, sondern Arbeitsrechtler dazuziehen müssen, einfach um solche Dinge auch im Sinne des Vereins wasserdicht abzuschließen. Aber diese erste Gespür dafür, da ist juristisch irgendwie was dran, das ist enorm hilfreich gewesen in meiner Wahrnehmung.
Ja, kann ich komplett teilen. Also ein bis zwei Juristen im Aufsichtsrat ist durchaus hilfreich.
Okay, zur Kenntnis genommen. Wie viele Steuerberater braucht es denn?
Ja, ich sag mal so, das müssen wahrscheinlich die Kollegen beantworten. Also ich würde mal sagen, einer wäre schon ganz gut. Also aus meiner Sicht also mindestens einer. Aber da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Vielleicht müssen das die Kollegen sagen, ob sie zwei oder null bräuchten, das weiß ich nicht.
Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß gar nicht, ob wir eine Steuerberater momentan in den Bewerbern haben. Ist auch egal.
Ja, ich würde es ein bisschen verallgemeinern. Es ist natürlich gut, einen Steuerberater da zu haben. Gerade weil wir jetzt auch in den letzten Jahren, das hat sich dann in der Zusammenarbeit mit Kai auch gezeigt, etliche steuerrechtliche Themen hatten. Das war in der Vergangenheit vielleicht noch etwas diffiziler, weil da teilweise Steuerthemen aufgetaucht sind, die nicht so günstig für einen Verein waren. Und da wäre es schön gewesen, der Verein hätte vorher schon einen Steuerberater im Präsidium oder im Aufsichtsrat gehabt. Aber diese Zeiten haben wir Gott sei Dank überwunden. Ich denke, was wichtig ist, ist wirtschaftliche Kompetenz, zu denen natürlich auch das Steuerrecht gehört. Aber darüber hinaus, weil Kais Kompetenz im Aufsichtsrat, so wie er sich eingebracht hat, das hört sich jetzt ein bisschen an, als wäre das auf steuerrechtliche Fragen oder steuerliche Fragen reduziert. Als Steuerberater hast du natürlich auch ein gewisses Wissen dabei darüber hinaus. Und so haben wir mit Philipp oder auch mit Sönke auch Leute mit im Aufsichtsrat gehabt oder immer noch, die aus anderen Gebieten, Wirtschaftsbereichen ihre wirtschaftliche Kompetenz einbringen. Deswegen würde ich generell sagen, ein, zwei oder drei Menschen im Aufsichtsrat mit wirtschaftlichem Fachwissen, mit ökonomischen Kompetenzen sind dringend notwendig.
Dem kann man ja gar nicht widersprechen. Das ist definitiv so. Was mir dazu immer einfällt, ist eben unser kompliziertes Wahlrecht, sage ich mal. Wenn man jetzt 7 Stimmen hätte, um sich seinen Wunschaufsichtsrat aus 7 Personen bestehend bauen zu können, dann würde man wahrscheinlich sagen, ich will einen Steuerexperten, ich will 2 Finanzfachleute, ich will 2, 3, die Zahlen sind jetzt willkürlich, die Sport im Verein treiben, ich will jemanden, der höchste sportliche Kompetenz hat oder sowas in der Art. So funktioniert es ja aber eben nicht und wir haben eben nur diese 4 Stimmen. Und meine Quintessenz ist wirklich aus den 8 Jahren jetzt, man kann nicht mit 7 Kai Schafs, auch nicht mit 7 Roger Hasenbeins oder mit 7 Carsten Meinkes oder 7 Sandra Schwedlers einen Aufsichtsrat machen, sondern die Vielfalt macht es irgendwie aus, die Mischung. Aber Kompetenzen wie Recht, Finanzkenntnisse und so weiter, die sollten irgendwie mit drin sein. Also wie gesagt, bei mir dreht sich im Kopf, ich will ja selber auch wählen in 2 Wochen, wie man alle diese Interessen da unter einen Hut bringen will mit den 4 Stimmen, die man nur hat nach unserer Wahlordnung.
Das ist natürlich total mein Versäumnis. Ich hätte vielleicht am Anfang einmal erzählen sollen, wie die Wahl überhaupt abläuft. Das können wir jetzt an der Stelle ja vielleicht mal einmal einschieben. Du hast es ja schon gesagt, also es ist so, dass wir Stand jetzt, glaube ich, 12 Kandidatinnen haben. Eine hat ja am Donnerstag zurückgezogen. Von diesen 12 werden 7 in den Aufsichtsrat kommen. Die Mitglieder haben aber eben nur in Anführungsstrichen 4 Stimmen. Und die Quotenregelung, dass ich es einmal erwähnt habe, besagt natürlich auch, dass mindestens 2 der 7 dann weiblich sein werden. Da haben wir momentan 4 Kandidatinnen. Es können aber natürlich auch alle 4 reinkommen. Gut, jetzt haben wir die juristische, die finanzielle Kernkompetenz schon besprochen. Mit euch beiden scheiden jetzt 2 aus, die natürlich einen sehr großen Fan-Background auch zusätzlich haben. Ihr wart beide im Fanclub-Sprecherrat. Wie wichtig ist das denn, dass wir jemanden aus der aktiven Fanszene da drin haben? Weil im Endeffekt in der Vergangenheit wurde es ja oftmals auch so ein bisschen abwertend fast formuliert. Der ist ja oder die ist ja Fußballfan, was ja wirtschaftliche, juristische, finanzielle Kompetenz null ausschließt, sondern einfach nur ein weiteres Steckenpferd ist. Also wie wichtig ist, dass wir da auch weiterhin Fans drin haben?
Also ich halte es für wichtig. Vielleicht nochmal ein Satz dazu, wenn wir Fans sagen, wir haben ja die glückliche Situation, steigende Mitgliederzahlen zu haben in sporttreibenden Abteilungen, aber eben auch vermutlich aus der Fanszene. Also ich rede auch immer über diese Schnittmenge Fans und Mitglieder. Wir sind ja in erster Linie natürlich schon auch den Mitgliedern gegenüber verpflichtet, die uns wählen. Aber die Schnittmenge ist eben so groß, dass viele, die sich aktiv in der Fanszene engagieren, auch Mitglieder des FC St. Pauli sind. Und von daher ergibt sich das schon naturgemäß, dass es auch diese Gruppe vertreten sein sollte. Die AFM ist ja quasi so ein bisschen die Fanabteilung, wenn man, also nicht von mir ausgedacht, die Fanabteilung. Und von daher, das ist fast die Hälfte der Mitglieder oder die Hälfte der Mitglieder aus dieser Abteilung, ist, glaube ich, unerlässlich, dass auch Menschen dabei sind, die Verständnis für das aufbringen, was sich dort bewegt. Die versuchen, Fußballkultur hochzuhalten, bestimmte Maßstäbe, die von Fans, das habe ich ja, du hast es vorhin zitiert, am Anfang auch gesagt gehabt, versuchen an denen auch bestimmte Entscheidungen zu messen und diese Aspekte mit einfließen zu lassen.
Ich muss nochmal Carsten ganz kurz widersprechen. Auch Mitglieder der sporttreibenden Abteilung sind durchaus Fans des FC St. Pauli, wenn nicht vielleicht alle des Profifußballs, aber auch da sind viele Aktive in unseren sporttreibenden Abteilungen sind Fans.
Dann ergänzt sich das auch noch und natürlich auch viele der Mitarbeitenden des FC St. Pauli sind auch Fans. Das wollte ich nicht bewusst ausschließen, aber danke für den Hinweis.
Da kommen wir wieder zusammen.
Sehr gut, dann haben wir ja quasi auch schon perfekt übergeleitet, sporttreibende Abteilung. Wir haben jetzt, gut, Sandra spielt ohnehin Handball, ist aber natürlich auch Fan. Wir haben weitere Kandidatinnen, die aus den sporttreibenden Abteilungen kommen. Vielleicht an Roger nochmal, wie wichtig war das denn? Du hast es am Anfang ja auch schon erzählt, dass du Mitglied einer sporttreibenden Abteilung bist, in dem Fall Fußball. Wie wichtig ist jetzt gerade auch vielleicht im Hinblick auf Hallenzeiten, Sportfelder etc., dass da jemand auch aus diesen Abteilungen weiterhin im Aufsichtsrat vertreten ist?
Also wie wichtig dieser Bereich ist und auch eine entsprechende kompetente Vertretung in den Gremien, sieht Mensch ja unter anderem auch, dass es auch im Präsidium unter den Haupt- und Teilhauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern mit Christiane Holländer eine Person gibt, die explizit auch den Aufgabenbereich Mitglieder, Fans und Amateursport vertreten soll. weil wir da eine Fülle von Themen, eine Fülle von Aufgaben haben. Wir haben einen sehr gut funktionierenden, sehr engagierten und sehr gut arbeitenden Amateurvorstand. Dennoch ist in den höchsten Gremien des Vereins, Präsidium und Aufsichtsrat, ja, eine gewisse Kompetenz, aber auch eine gewisse Affinität zu den sporttreibenden Abteilungen absolut notwendig, wenn wir davon ausgehen wollen, und das tun wir, denke ich mal, dass wir auch ein Breitensportverein bleiben wollen. Und wir sehen es eben auch, die sporttreibenden Abteilungen sind über die letzten 10 Jahre sehr gewachsen. Es sind ganz viele neue Sparten dazugekommen. Wir entwickeln neue Konzepte, der Amateurvorstand, die Amateurdelegiertenversammlung, also das jüngste Kind, so jung ist es jetzt nicht mehr, aber die letzten 2 Jahre, die Freizeitsportsparte, in der auch teilweise exotische Sportarten dazukommen, aber auch Sportarten, die jetzt nicht so traditionell mit Sportvereinen in Verbindung gebracht werden, aber die die Angebotspalette für den Verein erweitern, die neue Mitglieder in ansprechen können und die das Gesamtkonstrukt FC St. Pauli noch interessanter machen, als es eh schon ist. Und da entstehen natürlich auch wieder Bedarfe. Wir haben zu wenig Hallenzeiten, wir haben hier im Stadtteil gerade mal 2 Fußballplätze für den Amateurfußball, sowohl Mädchen und Frauen als auch Männer. Ich sage ganz bewusst Männer, weil männliche Jugendliche, männliche Kinder haben wir ausschließlich bis zum Rabaugenalter. Zwischen Rabaugenalter und der U19 klafft eine Lücke, da haben wir das NLZ, also nur leistungsorientiert. Wir können keine Angebote machen für Jungs und für Jungs aus dem Stadtteil oder dem näheren Umfeld, weil wir einfach die Platzkapazitäten nicht haben. Das ist ein Dauerthema, das geht aber den Freundinnen beim Handball oder beim Tischtennis oder bei anderen Sportarten genauso. Wir haben zum Beispiel 3 Sportarten, die ihren Sport im Clubhaus betreiben. Also die Tischfußballerinnen, die Darterinnen und die Schachabteilung. Aber auch diese Abteilungen wachsen und die Räumlichkeiten im Stadion reichen nicht mehr aus. Also es ist ein Dauerthema und von daher extrem, meiner Meinung nach extrem wichtig, dass dieses Thema auch gut und kompetent im Aufsichtsrat platziert ist, weil der Aufsichtsrat ist nicht nur ein Kontrollorgan, sondern auch ein Beratungsorgan für das Präsidium. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, bei der strukturellen Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Aufsichtsrat der letzten Jahre ist dieses Beratungsfeld immer wichtiger und immer größer geworden.
Das war eigentlich schon der perfekte Übergang, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt auf den Begriff Aufsichtsrat schaut, dann soll das ja in erster Linie in der reinen Lehre, in meiner Wahrnehmung zumindest, Beratung sein und vielleicht auch im gleichen Maße Kontrolle. Das, was ihr, ich glaube jetzt insbesondere auch in den letzten 8 Jahren gemacht habt, ist ja doch in vielerlei Hinsicht eher ein Mitwirken und auch gemeinsames Arbeiten in vielen Dingen mit dem Präsidium gewesen und nicht mehr, wie man das vielleicht auch gerade beim St. Pauli aus früheren Jahren kannte, ein Gegeneinander, was teilweise ja auch stattfand. Inwieweit, wir haben das auch am Donnerstag bei der Präsentation, wurde ja von einigen gesagt, ja, ich möchte auch dafür sorgen, dass es sportlich wieder aufwärts geht und so weiter und so fort. Das kann ich ja als Aufsichtsrat vielleicht nur bedingt, aber in welcher Art und Weise habt ihr denn in den letzten Jahren es geschafft, da auch tatsächlich euren Input so konstruktiv einzubringen? Also ist das inzwischen ein Miteinander?
Also es ist schon ein Miteinander, es ist aber auch so, das mag nach außen vielleicht so wirken, dass wir gemeinsam mit dem Präsidium auf der Welle der Glückseligkeit davonfliegen. Und so ist es definitiv nicht. Also wir streiten uns schon und wir streiten uns auch durchaus heftig. Aber was ich auch einen ganz großen Punkt finde, und das war meines Meinung nach, also die Kollegen können mir widersprechen, wenn ich jetzt einen Fehler mache, aber meiner Meinung nach in den 8 Jahren nie anders, es ist nichts nach draußen gedrungen. Also es ist nichts nach draußen gedrungen und also wenn letztlich die Türen verschlossen sind, dann streiten wir uns und dann wird aber im Zweifel auch danach entsprechend das verkündet. Also wir bringen uns ein als Aufsichtsrat, wir haben uns eingebracht als Aufsichtsrat, auch kontrovers, aber auch als Miteinander.
Also ich sehe da auch ein großes Miteinander, ohne jetzt in konkrete Beispiele zu gehen, aber für mich ganz persönlich ist es einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich relativ früh in Überlegungen einbezogen werde, wenn gemeinsam an Strategien gearbeitet wird, wenn mal gesagt wird, wir wollen in diese Richtung gehen, gebt doch schon mal Rückmeldung, wie ihr das seht, seht ihr da irgendwelche hohen Hürden, dann macht es das viel einfacher, am Ende zu einer Entscheidung zu kommen und auch zu einer gemeinsamen Entscheidung. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen oder auch dank des Präsidiums gut gelungen, dass wir relativ früh in viele Entscheidungsprozesse und Überlegungen einbezogen werden und eben nicht fertig und entscheidet mal innerhalb von 48 Stunden, sondern dass man gemeinsam sagt, in die Richtung wollen wir gehen. Dann kriegt man Signale, kann sich beschäftigen, kann sich schlau machen, kann schon Fragen vorbereiten und ist nicht am Ende in so einer Drucksituation und möglicherweise auch unter Zeitdruck Dinge zu entscheiden. Von daher ist es eigentlich unerlässlich, wenn man einen Verein dieser Größe führen will und lange Zeit eben rein ehrenamtlich, dass diese beiden Gremien auch eine ganz starke gemeinsame Basis haben, gemeinsam an Themen arbeiten, sich menschlich gut verstehen. Das sind auch Vorteile gewesen, die wir gehabt haben, sowohl für unser Aufsichtsratsgremium als auch gemeinsam mit dem Präsidium, dass man da zumindest das Gefühl hat, wirklich alle wollen etwas Gutes für den Verein. Und dass man dann mal unterschiedlicher Meinung ist und sich auch fetzt und sagt, da habt ihr aber irgendwie über das Ziel hinausgeschossen oder da habt ihr dieses und jenes trotzdem nicht bedacht, obwohl wir gesagt haben, das kommt vor. Und dann ist das ganz wichtig, was Kai gesagt hat, das haben wir aber intern ausgetragen.
Ja, vielleicht noch ergänzend, so im Vergleich. Ich will mich jetzt hier ja nicht permanent präsentieren, als der rote Großvater erzählt, aber es passt halt ganz gut, weil die Vergleichsmöglichkeiten da sind. Zwei Amtsperioden, Präsidium, Aufsichtsrat unter einer anderen Prämisse und eher unter dem klassischen Gesichtspunkt der Kontrolle und wenig Beratung. Und dann jetzt die letzten 8 Jahre mit dem neuen Präsidium und dem 2014 ja auch fast komplett neu gewählten Aufsichtsrat, dass gerade in Fragen der Strategie, der Vereinsentwicklung, also ich wage zu behaupten, der FC St. Pauli würde heute nicht da stehen, wo er steht, wenn es diesen Paradigmenwechsel nicht gegeben hätte. Also für mich wurde der Aufsichtsrat durch diese neue Herangehensweise, die vom Präsidium, vor allem auch von Oke, von Anfang an gewollt wurde, wurde der Aufsichtsrat auf ein anderes Niveau gehoben, weil es schon in der Sache mit sich bringt, Carsten hat es zu Recht gesagt, je früher eine Entwicklung gemeinsam diskutiert, abgewogen wird, je früher ein Gremium, ein Kontrollgremium mitgenommen wird, umso einfacher ist es auf der einen Seite, Prozesse beurteilen und letztendlich dann auch bewerten zu können, aber auf der anderen Seite auch sich als Akteurin zu fühlen. Und die Quintessenz da drin ist aber auch, und das halte ich für einen riesengroßen Vorteil gegenüber früher, der Aufsichtsrat ist komplett mit im Boot. Das heißt, wenn Entscheidungen, strategische Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen, personelle Entscheidungen in die Hose gehen oder von der Mitgliedschaft kritisch gesehen werden, kann sich der Aufsichtsrat nicht hinstellen und sagen, naja, das Präsidium hat sich aber durchgesetzt, die sind ja operativ verantwortlich und nicht wir. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Das muss sich auch jedes Aufsichtsratsmitglied bewusst sein. Die Arbeit wird interessanter, die Arbeit wird spannender. Ich kann viel mehr mit und in dem Verein bewegen, aber ich stehe auch zu 100% mit in der Verantwortung.
Also seid ihr auch daran schuld, dass wir so schlecht dastehen momentan? Nein, war nur Spaß.
In einem gewissen Sinne schon.
Okay. Wir haben die Stunde fast schon rum und wir haben gesagt, wir wollen das natürlich auch nicht zu lange machen, weil die Leute sollen das ja vor der Versammlung dann auch hören können. Vielleicht nochmal so ein Rückblick für euch persönlich auf eure Zeit im Aufsichtsrat. Einmal die Frage, was war vielleicht auch so eine lustige Anekdote, die man vielleicht mal erzählen kann? Was habt ihr als besonders amüsant dann empfunden und vielleicht auch, was werdet ihr nicht vermissen an der Tätigkeit im Aufsichtsrat? Vielleicht mag Carsten mal anfangen.
Ja, fange ich mit dem letzten Mal an. Ich hoffe, dass ich wieder etwas entspannter ins Stadion gehen kann, also meine lebenslange Dauerkarte auf der Gegengerade nutzen kann. Ich habe gemerkt, dass, und leider ist es ja auch in den letzten 8 Jahren, du hast es eben in deiner Nebenbemerkung angedeutet, gerade im sportlichen Bereich nicht so vorangegangen, wie wir uns das alle gewünscht hätten, bei allem, was auch da investiert worden ist, nicht nur finanziell. Also das ist so ein Punkt, diese Grad der Verantwortung, immer mitzudenken, immer noch zwei Schritte weiter zu denken, wo hätte man und so weiter. Das, glaube ich, wird zu meiner Entspannung beitragen, irgendwie zu sagen, ich gehe da jetzt mal ohne die nächste Sitzung mit dem Präsidium oder so rein ins Stadion und gucke mir hoffentlich viele Siege auch an, heim und auswärts. Die andere Frage ist schon ein bisschen schwerer zu beantworten. Rückschau, ich habe total interessante Leute kennengelernt, das fand ich spannend, die auf ganz unterschiedliche Arten hier Impulse reingebracht haben. Manche davon mehr in der Öffentlichkeit, von Ewald Lien über Andreas Rettig oder so, also Persönlichkeiten aus dem Fußball, die auch nochmal Blickwinkel erweitert haben für mich, wo ich nicht alle Meinungen geteilt habe und auch das muss ja auch nicht so sein. Ich meine aber eben nicht nur diese, sondern was vorhin schon mal gesagt wurde, dass hinter die Kulissen gucken können und Prozesse verstehen im Sportbereich, was noch alles dazugehört, das ist einfach hilfreich gewesen, um Entscheidungen zu machen. Das war das auch, was nicht nur in den Trainingslagern besonders viel Spaß gemacht hat. Und da ist so ein Schlüsselerlebnis auch gewesen. Roger und ich haben mal im Bus in einem Trainingslager gesessen und ist tatsächlich einer der Spieler, Johannes Flum war es damals, der auch gerade da neu gekommen war, hat mal uns gefragt, was macht denn so ein Aufsichtsrat? Dadurch haben wir auch nochmal erfahren, was unterscheidet vielleicht ein Aufsichtsrat des FC St. Pauli von anderen Aufsichtsräten in Profifußballvereinen und haben auch gemerkt, wie wertvoll und wie sensibel Spieler darauf reagieren, dass tatsächlich Aufsichtsräte im Trainingslager dabei sind, sich täglich die Abläufe angucken, mit Spielern sprechen und so. Das waren die überhaupt nicht gewohnt. Also die haben gesagt, wir haben einen Aufsichtsrat noch nie gesehen. Das haben auch Co-Trainer, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, wir haben noch nie einen Aufsichtsrat gesehen in einem der Vereine, wo wir vorher gearbeitet haben. Das ist kein Wert an sich, aber wenn ich jetzt eine persönliche Rückschau machen soll, ist es für mich ein Wert gewesen zu sagen, da sind wir, tatsächlich ticken wir da vielleicht ein bisschen anders und das, ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat den Menschen geholfen und wir haben auch Rückmeldungen später bekommen, wenn wir mal beispielsweise direkt auch zur Mannschaft was gesagt haben, dass die Menschen sich, die Spieler, insbesondere muss man ja auch nicht gendern, gefreut haben, dass da wirklich Offizielle des Vereins über Präsidium, was der näher dran ist, hinaus, sich in der Form auch engagieren und verstehen wollen, was passiert da ist. Das ist für mich wirklich eins meiner persönlichen Highlights. Jetzt keine spezielle Anekdote, aber genau.
Und ohne jetzt andere Vereine schlecht reden zu wollen, aber warum ist das bei anderen so? Haben die dann nur das finanzielle Beobachten, Bewerten im Kopf oder warum kümmern die sich nicht? Ist das in dem Gespräch irgendwie rausgekommen?
Also in dem Gespräch ist in meiner Erinnerung nicht rausgekommen. Ich habe natürlich jetzt auch nicht Einblick in alle Strukturen. Wir arbeiten auch, das ist insbesondere Sandra, mit anderen Aufsichtsräten haben wir schon auch Kontakte dorthin. Wir sind ein Aufsichtsrat, der direkt von den Mitgliedern gewählt ist. Das haben wir ja schon gesagt. Das ist in anderen Vereinen natürlich nicht so. Dort wird berufen, da wird auch nach Funktion berufen. Und ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen. Ich kann nur sagen, dass es in meiner Erinnerung so angekommen ist, dass es etwas Besonderes sei. Und zwar nicht nur bei dem einen namentlich genannten Spieler, sondern insgesamt haben wir das bei vielen. Co-Trainer habe ich erwähnt. Ich habe auch andere Leute aus den Teams, auch in einem der letzten Trainingslager, wenn man ein Video Menschen oder sowas zusammensitzt, die dann auch sagen, toll, dass ihr euch für meine Arbeit interessiert und von daher können wir auch ein bisschen genauer dann hingucken und Entscheidungen besser treffen.
Und letzte Nachfrage an dich, es wird ja oftmals auch gesagt, naja, umso näher man an so einen Verein rankommt, desto mehr verliert man das eigene Fan-Dasein. Kannst du denn jetzt dann demnächst wieder so als Fan auf die Gegengerade gehen, wie du es vor deiner Amtszeit konntest?
Ich glaube, ganz so werde ich es nicht, weil ich einfach mehr Einblick in die Strukturen habe. Ich habe es ja eben gesagt, meine Hoffnung ist es, dass ich befreiter sozusagen denke, aber ich glaube, es wird nie wieder so sein. Und das ist auch manchmal hilfreich. Also in kleinen Gesprächen mit den eigenen Leuten aus dem Fanclub, was man da so alles an den Kopf geschmissen kriegt. Natürlich habe ich da nie im Detail gesagt, was alles dahinter steckt. Aber eben auch zu sagen, es ist Ehrenamt und es kann nicht immer alles rundlaufen. Und das spielt mehr eine Rolle als, was haben wir an einer Stelle eingenommen, können wir es 1:1 ausgeben, was haben wir noch, da haben wir noch gar nicht erwähnt und muss auch nicht die ständige Litanei sein, aber eine Corona-Phase von 2 Jahren, die auch in unsere Amtszeit gefallen ist, das sind natürlich ganz besondere Herausforderungen gewesen und wer dann auch jetzt aus Fansicht verständlicherweise auf sportlichen Erfolg rein guckt, da ist es schon schwer, das auszublenden, was ich dann intern auch weiß. Deswegen glaube ich, ganz so wird es nie sein, aber doch entspannter als vorher.
Okay. Kai, schönstes, witzigstes und vielleicht auch, was brauchst du wirklich nicht mehr haben in der Zukunft?
Ja, schönstes ist schwierig. Also schön, sehr schön waren die Fahrten, die wir gemacht haben mit dem Aufsichtsrat zu Auswärtsspielen. Also wir haben meistens eine Fahrt gemacht pro Jahr. Das war sehr schön. Das war auch, wie das, wenn man das so neudeutsch sagen kann, als Teambuilding-Maßnahme sehr schön. Also wobei ich glaube, wir mussten das Team nicht mehr bilden. Das Team war gebildet, aber es war trotzdem sehr schön. Ja, und die schönste Fahrt, weiß ich nicht, die schönste Fahrt nicht, aber sicherlich die ereignisreichste Fahrt war wahrscheinlich die nach München mit den entsprechenden Ereignissen dort. Und was brauche ich nicht, ist, ich mache das mal deutlich an einem Beispiel. Es gab ein Saisonfinale in Darmstadt und da war es so, da konnte Darmstadt noch aufsteigen und wir konnten noch absteigen. Bei bestimmten Ergebnissen. Und es war, glaube ich, so, Darmstadt musste gewinnen und dann sind die auf jeden Fall aufgestiegen und wenn wir dann entsprechend verloren hätten, wären wir abgestiegen, wenn die Ergebnisse auf anderen Plätzen anders gewesen wären. To make a long story short, Darmstadt gewann dieses Spiel mit 1-0 und wir stiegen nicht ab. Das war auch mit Abpfiff klar, dass wir nicht abgestiegen sind, weil die Ergebnisse auf anderen Plätzen für uns waren und alle jubelten und ich jubelte auch und 2 Minuten später war ich völlig frustriert. Warum? Weil der FSV Frankfurt in Düsseldorf das 3-2 geschossen hatte und uns so in der Fernsehgeldrangliste um einen Platz überholt hatte und wir für die nächste Saison 400.000 Euro weniger bekommen haben. Und wo ich dann dachte, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich entspannter gewesen. Ja, und das ist vielleicht das, was dann zurückkommt. Ja, dass wenn ich dann, also genau wie Carsten, auf die Gegengerade gehe, dann habe ich das Wissen nicht mehr und dann kann ich mich vielleicht einfach freuen oder einfach ärgern wie jeder Fan und muss jetzt nicht dann bei jedem Tor daran denken, das macht jetzt das und das in der Fernsehgeldrangliste aus.
Jetzt musst du natürlich bei München zumindest 1 oder 2 Stichworte liefern, warum das so lustig war. Das kannst du nicht nur so andeuten.
Ja, das ist schon klar. Also ich liefere genau 2 Stichworte, Hasan Ismaik.
Okay, dann habe ich auch Spaß, ja.
Ja, also wenn du das nachlesen möchtest, das kannst du nachlesen. Das war das Spiel, wo 1860 in der Allianz Arena in Führung gegangen ist mit 1-0, wir dann zur Halbzeit 2-1 führten und am Ende auch 2-1 führten und dann auch gewonnen haben. Und das ist dann danach, an dem Tag danach, durch sämtliche Medien gegangen, was da passiert ist. Und sämtliche Medien, also Spiegel, Süddeutsche, Welt, ja, und ich glaube, es war sogar am Montag danach, wenn man so guckt, bei den Meldungen, die da genannt werden, es war, glaube ich, Nummer 7 im Spiegel. Also so aufregend war es auch nicht, dass es die Nummer 7 im Spiegel sein musste, aber für den Spiegel offensichtlich schon.
Jetzt ist mir das auch wieder relativ präsent. Ich glaube, Roger war direkt da beteiligt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, er nickt. Okay, musst du auch nicht ausführen. Alles gut. Ja, und ganz kurz zu Darmstadt auch nochmal. Ich stand damals neben einem Fanclub-Mitglied und die Person war dann mit Abpfiff auch emotional sehr aufgewühlt, noch mehr als alle anderen es waren, weil sie da auch gewisse Verantwortung trägt. Genau. Roger, wie sieht's bei dir aus?
Ja, kann ich vielleicht gerade auch nochmal an das Darmstadt-Spiel anknüpfen. Ich glaube, ich weiß, welche Person du meinst. Ich stand in der Zeit ja auch noch in der Verantwortung. Und wir sind da ja auch mit dem Sonderzug hin und zurück gefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass nach Abpfiff, vor allen Dingen nachdem die Ergebnisse der anderen Plätze endlich bekannt waren und unser Nichtabstieg endlich in trockenen Tüchern war, saß ich auf der Treppe am Aufgang der Stehplätze einen Moment lang komplett, also als wäre mein Gehirn ausgeschaltet. Und auf einmal merke ich, dass mich nette, liebe Menschen umringen und versuchen zu trösten. Und ich wusste überhaupt nicht warum, weil wir sind nur gar nicht abgestiegen. Und habe da erst realisiert, dass bei mir die Anspannung plötzlich abgefallen ist und sich das körperlich geäußert. Mir sind in einem fort die Tränen gelaufen und ich habe es überhaupt nicht realisiert. Das beschreibt vielleicht auch nochmal die Diskrepanz zwischen Verantwortungsträgerin und nur Fan sein. Also ich habe auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen als Fan gemacht bei Auf- oder Abstiegen. Aber so in dieser extremen, auch emotionalen Form des Spannungsabfalls, glaube ich, war nur in der Kombination. Und High- und Lowlights gab es in meiner Aufsichtskarriere bestimmt einige, was sicherlich auch in Erinnerung bleiben wird, vor allen Dingen mir, sind die berühmten Artikel über den Pöbel-Aufsichtsrat und den Pöbel-Hasenbein bei einem legendären Spiel in Wien-Wiesbaden, wo mir zwei Tage die Presseschlagzeilen gegolten haben, ohne jetzt auf Details eingehen zu wollen. Was aber auch ganz gut zeigt, um auch da wieder auf deine Frage zurückzukommen, natürlich sehe ich ein Spiel anders, aber ich glaube, das habe ich schon immer gesehen, nicht nur als Fan. Ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Vereinsfußball und teilweise etwas höher. Da siehst du, glaube ich, ein Spiel auch nochmal anders, als wenn du jetzt selbst nie aktiv auf einem bestimmten Niveau gespielt hast. Aber wenn ich im Stadion stehe, dann bin ich Fan in allererster Linie. Und der Aufsichtsrat kommt dann vielleicht später oder mal zwischendurch und ich glaube, ich kann da ganz gut das ausblenden. Ne? Außer klar, wenn du dann halt Gäste hast, die du auch ein Stück weit hofieren musst, und du stehst auf der Haupttribüne. Aber auch da gerade ich dann mal mit einem Funktionär von einem anderen Verein aneinander, weil er meiner Meinung nach einfach Bullshit erzählt hat, dann bin ich wieder Fan und nicht mehr Aufsichtsrat. Das ist nicht immer gut, aber ich glaube, eine gewisse Emotionalität und Fanbase sollten wir uns alle erhalten, egal in welchen Ämtern wir im Verein sind. Sonst wäre das Ganze nicht nur langweilig, sondern auch absolut nicht mehr authentisch.
Hast du jetzt ein Lowlight erzählt?
Lowlight? Ja, können dir einige erzählen. Ich habe diverse Abstiege erlebt, ich habe diverse Aufstiege erlebt. Mein persönliches Lowlight war sicherlich... Also ein Highlight ist, es sind auch viele Freundschaften entstanden in dieser Zeit meiner Aktivität für den Verein, auch zu Spielern. Und eins meiner absoluten Lowlights ist sicherlich, dass ich mit in der Verantwortung stand, einen dieser Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin, als Sportchef entlassen zu müssen. Unabhängig davon, wie ich dann intern abgestimmt habe, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Hinweis. Grundsätzlich ist so eine Abstimmung im Aufsichtsrat wie in anderen Gremien ein demokratischer Prozess. Kai hat vorhin gesagt, interne Auseinandersetzungen dringen nicht nach außen. Genauso ist eine absolute heilige Kuh. Abstimmungsergebnisse werden nicht nach draußen getragen. Und wenn du demokratisch überstimmt worden bist, dann hast du die verdammte Pflicht, das mitzutragen. Und wenn es dann jemanden trifft, wo du menschlich angefasst bist, weil es dir menschlich leid tut, weil es ein Freund ist, gleichzeitig aber auch inhaltlich komplett anderer Meinung warst als die Mehrheit, dann ist das ein totales Lowlight.
Gerade bei dem letzten Part, schönen Gruß an alle HSV-Fans. Dann vielen Dank für eure Geschichten. Ich denke, wir schließen das Ganze jetzt, indem wir einfach appellieren, dass ihr bitte einfach alle euch anmeldet für die Mitgliederversammlung, dass ihr alle zur Mitgliederversammlung dann auch kommt, dass ihr alle euer Stimmrecht wahrnehmt. Und wenn zugeschickt, glaube ich, werden die Steckbriefe ja noch per E-Mail an alle, die sich anmelden. Ansonsten hört einfach gut zu, was die Kandidatinnen dann bei der Vorstellung erzählen. Und dann hoffen wir, dass wir einen möglichst guten, kompetenten Aufsichtsrat bekommen. Roger möchte noch was ergänzen.
Vielleicht eine Ergänzung. Mit der Online-Anmeldung zur Mitgliederversammlung wird ein Link zugeschickt, wo die Steckbriefe dann auch schon freigeschaltet werden und auf der Homepage nachzulesen sind.
Wunderbar. In diesem Sinne, wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Ich gucke nochmal in die Runde. Irgendwas, was ihr vergessen habt, was ihr jetzt noch schnell loswerden wollt?
Vielen Dank, dass wir da sein durften, dass ich da sein durfte. Und dann wünsche ich uns allen eine gute Wahl.
Gut, ich denke, Roger und Carsten können da nicken zustimmen. In diesem Sinne, dann alles Gute und Forza St. Pauli.